Massagepistolen für 13.77 Franken, ein bodenlanges Kleid für 15.29 Franken und ein silbriges Herrenarmband aus Edelstahl für nur 88 Rappen. Und das alles zum noch kostenlosen Versand. Ich stöbere durch die endlosen Angebote auf Temu und sehe Schnäppli um Schnäppli. Von wo kommt eigentlich mein Kleid und wer hat die hergestellt? Das alles sind Fragen, die ich normalerweise darüber nachdenke, bevor ich einen Kauf tätige. Aber heute scheinen sie aufgrund von dem guten Angebot auf Temu in den Hintergrund zu treten und ich klicke auf Kaufen. Vielleicht sollte ich nächstes Mal bewusster auf die Qualität und die Herkunft von meiner Bestellung achten. Aber heute war das Kleid einfach zu verlockend. Willkommen zum HWZ-Podcast in a Nutshell, wo wir euch spannende und aktuelle Themen aus der Wirtschaft und Wissen aus den HWZ-Studiengängen näher bringen und zusammen mit Expertinnen und Experten besprechen. Mein Name ist Liana Eschbach und ich glaube, ich bin nicht die einzige Person, wo es mit Temu Schnäppli so geht. Heute widmen wir uns genau dem Phänomen von diesen neuen Online-Shops, die unser Einkaufsverhalten revolutioniert haben. Es ist faszinierend zu beobachten, wie die virtuellen Einkaufsmeilen quasi aus dem Boden gestampft werden und unser tägliches Leben verändern. Man kann sich unser Shoppen eigentlich gar nicht mehr ohne die Plattformen wie Temu, Shein, Wish oder AliExpress vorstellen. Die Online-Riesen haben nicht nur den Markt erobert, sondern auch unsere Gewohnheiten und unser Kaufverhalten verändert. Mit mir im Studio sitzt Michael Grund. Herzlich willkommen, Michael.
Vielen Dank für die Einladung.
Du unterrichtest neben unserem IMBA Marketing an der HWZ Themen wie Customer Behavior, Customer Excellence und bist Autor von Artikeln in Zeitschriften, Sammelbänden und Lexika. Also ein breites Wissen in diesem Bereich. Und genau darum sitzt du heute mit mir hier. Ich möchte mit dir gerade nochmal auf die Geschichte vom Anfang zurückkommen. Unwiderstehliche Schnäppli mit einem minimalen Preis und kostenlosen Versand führen leider nicht nur bei mir zu Impulskäufen, sondern bei vielen anderen auch. Was passiert in so einem Moment mit mir als Käuferin oder mit mir als Käufer?
Ja, also wahrscheinlich wird bei dir im Gehirn irgendwo das alte Jägerhirn aktiviert und es geht in die Richtung, dass du halt sagst, oh, das darf ich mir auf gar keinen Fall entgehen lassen, da muss ich dabei sein, das muss ich kaufen, das ist so günstig, das kommt nie mehr und das sind natürlich Dinge, die funktionieren auch heute noch immer noch sehr, sehr gut, ja.
Was für Auswirkungen hat die Art von E-Commerce auf das Kaufverhalten von Kundinnen und Kunden?
Ja gut, man setzt natürlich darauf, auf so Impulskäufe. Ja. Das sind vielfach Dinge, die du halt nicht geplant hast, sondern wo du einfach eben etwas siehst. Oh, das ist spannend. Oh, kenne ich noch gar nicht. Oh, das sieht schön aus. Oh, das ist aber günstig. Und dann klick, landet es eben im Warenkorb. Also das heißt, dass eigentlich die Schwelle, wo du wirklich über Dinge nachdenkst, über den Kauf nachdenkst, möglichst abgesenkt wird. Und da spielt natürlich der niedrige Preis eine sehr, sehr große Rolle, weil das Risiko, wenn es nicht gut ist, wenn die Qualität nicht stimmt, wenn es dir nicht gefällt, natürlich sehr, sehr klein ist. Und dann hast du halt vielleicht ein paar Franken in den Sand gesetzt, aber eben es ist kein Vermögen und es ist kein Beinbruch.
Man sagt ja immer, das Ziel von Online-Shops oder auch stationären Shops sei, dass man eine Kundenbindung zu den Kundinnen und Kunden aufbaut. Wie ist das bei diesen E-Commerce-Shops, wie zum Beispiel bei Temu? Braucht es dort überhaupt eine Kundenbindung? Also hat man dort einfach andere Arten von Kundenbindungen im Vergleich zu den stationären Händlern?
Also wenn du in diesem wirklich Low-Budget, Low-Price-Segment unterwegs bist, dann sind das natürlich nicht die klassischen Mechanismen, wie Kundenbindung funktioniert, dass du jetzt eine hohe Kundenzufriedenheit hast, weil die Qualität so toll ist oder die Beratung so super ist oder die Atmosphäre in einem Laden so wunderbar ist und sich von anderen Geschäften, von anderen Shops eben abhebt, sondern es ist primär mal eigentlich die Vielfalt, die Auswahl, das Sortiment und eben in dem zusätzlich der niedrige Preis. Und das heißt, du findest eigentlich immer wieder etwas Neues, du bist immer wieder mal überrascht vielleicht von den Angeboten, die du siehst. Vielleicht wusstest du gar nicht, dass es die Produkte oder diese Produktkategorie gibt. Und wie gesagt, wenn der Preis dann entsprechend niedrig ist, dann bist du natürlich sehr, sehr schnell bei einem spontanen Kauf, bei einem Impulskauf, wo du sagst, ja komm, 3 Franken, Klick, Warenkorb. Mhm. Und, das ist dann auch eine Form von Kundenbindung, weil du natürlich darüber, dass du immer wieder neue Dinge präsentierst, irgendwo die Menschen dann auch den Spieltrieb befriedigst, die Neugier befriedigst und damit die Leute abholst. Und eben der Preis ein Faktor ist, der dich auch wiederkommen lässt, auch wenn die Qualität vielleicht einmal nicht so verhebt. Du musst natürlich hier die Leute auch immer wieder animieren zu kaufen. Ich meine, wenn du ein hochwertigeres Produkt in einem Laden kaufst, dann kaufst du das ja wahrscheinlich nicht alle 2 Wochen oder kommst nicht alle 2 Monate wieder, sondern vielleicht kaufst du es alle paar Jahre nur im Maximalfall. Und die Produktkategorie, die hier in den Shops, in den Low-Budget-Shops angeboten wird, die hat natürlich ist eine ganz andere Qualität, ist ein anderes Sortiment, sind andere Produkte. Und die zielen halt darauf, dass du dann über die Frequenz, über die Häufigkeit, die du wiederkommst in den Shop, dann halt deinen Umsatz machst, beziehungsweise eben die Kundinnen und Kunden abholst.
Gerade in der heutigen Zeit ist ja der Nachhaltigkeitsaspekt ein riesiges Thema. Man möchte es in seinem Geschäftsmodell verankern, man möchte nachhaltige Kleider kaufen, auch als Kundin oder als Kunde. Man möchte möglichst nachhaltig leben, man möchte einen kleinen ökologischen Fußabdruck haben. Und trotzdem werden so E-Commerce-Shops quasi aus dem Boden gestampft und die Leute kaufen die Produkte und es herrscht so ein bisschen ein Überkonsum. Wieso funktionieren so E-Commerce-Shops denn so gut, obwohl man ja eigentlich in der heutigen Zeit so den Nachhaltigkeitsaspekt mega anstrebt als Unternehmen?
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen das Dilemma vom Menschen. Wenn wir jetzt ganz rational funktionieren würden und würden tatsächlich eben immer Kriterien abhaken und bei jedem Einkauf tatsächlich sagen, ja, wie ist denn die Arbeitsbedingungen, was hat das denn mit der Umwelt zu tun, wie ist denn der Transport erfolgt und steckt da Kinderarbeit drin, dann würden wir bei vielen Dingen wahrscheinlich sagen, oh nein, Ende kaufe ich nicht. Ja. Oder auch bei solchen Shops dann halt sagen, komm, ich weiß ja nicht, was dafür Kunststoffe verarbeitet sind, ob die wirklich gesundheitsschädlich sind oder ob die getestet sind und. Wir sehen ja auch immer wieder bei Produktbewertungen oder bei Produkttests, dass dann bei solchen Billigprodukten vielfach fragwürdige Ergebnisse rauskommen, ja, dass dann halt vielleicht du das Spielzeug nicht unbedingt einem Kleinkind geben sollst, was es in den Mund nimmt. Und also eben, es ist alles andere als nachhaltig. Und wenn wir wirklich reflektieren würden, dann würden wir wahrscheinlich bestimmte Dinge nicht kaufen. Aber eben, wenn das Schnäppli-Hirn aktiviert wird, dann schaltest du die Mechanismen natürlich aus und dann wird das Willhaben ja, halt aktiviert und dann funktionieren diese Mechanismen nicht mehr und ich sehe den niedrigen Preis und sage, oh, es ist ein spannendes Produkt und eben, wie gesagt, das landet im Warenkorb.
Was für Strategien verfolgen solche E-Commerce-Unternehmen wie zum Beispiel eben Temu und Co., um ihre Produkte online zu vermarkten? Stecken da einfach grosse finanzielle Werbegelder dahinter oder gibt es da andere Strategien, die verfolgen? Oder was würdest du sagen?
Also du brauchst natürlich Sichtbarkeit und Sichtbarkeit kostet auch heute Geld. Also es sind dann zwar andere Kanäle als in früheren Jahren oder in früheren Jahrzehnten, aber wenn du überall im Stream auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok, wo auch immer präsent sein willst, dann kostet das Geld, ja. Und es ist halt, braucht dann auch die Masse natürlich. Eben du brauchst die Menge an Kundinnen und Kunden, die dann klicken, dass sich das alles rechnet und dass das sich alles finanziert. Ja.
Zum Glück gibt es meiner Meinung nach auch noch die stationären Läden, wo man kann mal auf Aarau oder auf Zürich direkt mal shoppen und die Kleider direkt anprobieren. Wie hat sich die Bedeutung von diesen stationären Läden gerade im direkten Vergleich zu diesen E-Commerce-Shops verändert?
Gut, also ich meine, du siehst natürlich, wenn du durch die Innenstädte gehst, egal ob das jetzt hier die großen Städte in der Schweiz sind oder sonst wo in Europa, siehst du viel Leerstand, siehst du viel leere Ladenflächen. Ja? Also ein Impact hat der Onlinehandel natürlich schon gehabt. Und es ist natürlich die Frage, warum soll ich offline einkaufen? Was habe ich davon, wenn der Preis unter Umständen halt höher ist, wahrscheinlich höher ist als im Onlinehandel? Und dann muss ich den Kundinnen und Kunden natürlich Argumente geben. Ich muss ihnen gute Argumente geben, warum sie nicht online shoppen sollten, sondern eben stationär shoppen sollten. Das kann sein eben, dass es Beratung gibt. Es kann sein, dass ich Dinge ausprobieren kann, anprobieren kann, wenn es um Kleidung geht. Dass ich eine angenehme Atmosphäre habe, dass vielleicht das Einkaufen an sich, das Shoppen an sich eben eine Freizeitbeschäftigung wird. Also in Thailand zum Beispiel sagen viele Menschen, viele Einwohnerinnen, Einwohner, dass es ihre Freizeitbeschäftigung ist, dass sie in Shopping-Malls gehen. Ja? Und dann hast du eine Mall halt mit 1000 Läden über 7 Stockwerke und da wird halt dann der Abend oder das Wochenende verbracht. Ja? Also wenn es uns gelingt oder wenn es dem stationären Handel gelingt halt, dass Thema anders zu positionieren, ein Erlebnis zu schaffen, etwas zu schaffen, was halt beim Klicken am Computer oder beim Tippen auf dem Handy nicht passiert, dann kann ich natürlich mich auch differenzieren und dann hat der Detailhandel, dann hat der stationäre Handel sicherlich auch eine Zukunft. Ja? Wenn ich nur dieselben Produkte anbiete und sie sind teurer, und ich habe eine schlechte Beratung und ich fühle mich nicht willkommen im Geschäft, dann stellt sich natürlich die Frage, warum soll ich in den stationären Handel gehen?
Ja. Du hast gesagt, eben so Differenzierung ist ein mega wichtiger Punkt für den stationären Handel. Könnte auch das Thema Nachhaltigkeit so ein Differenzierungsmerkmal sein?
Unbedingt. Also Differenzierung ist mal grundsätzlich das A und O. Immer im Marketing etwas machen, anders machen, so machen, dass es relevanter für die Kundinnen und Kunden ist als eben andere. Und wenn ich jetzt tatsächlich den Nachhaltigkeitsaspekt auch in den Vordergrund stelle, dann eben kann ich in dem stationären Geschäft halt 10 Hosen anprobieren und finde die, die mir passt und gefällt. Und ich muss nicht 9 zurückschicken, wie es halt vielfach beim Onlinehandel der Fall ist, dass ich halt eben viel mehr eigentlich mir liefern lasse, um dann halt zu Hause auszuprobieren und das Ganze dann wieder logistisch nochmal aufwendig eben wieder zurückzuschicken. Also da wird natürlich sehr, sehr viel Transportvolumen generiert, was ja auch CO2 ausstößt und was Benzin verbraucht oder Diesel verbraucht. Und selbst wenn es Elektrolastwagen sind, irgendwo muss auch die Energie herkommen. Also das ist natürlich nicht immer nachhaltig. Und wenn die Päckli aus China kommen und dann mit Containerschiffen hierher transportiert werden und das eben Massenprodukte sind, die vielleicht unter fragwürdigen Umständen produziert sind, eben dann wäre es sicherlich sehr, sehr spannend, auch da die Nachhaltigkeit einmal wirklich zu untersuchen oder früher hätte man gesagt, die Ökobilanz zu untersuchen.
Ist es für die stationären Läden ein Muss, dass sie auch einen Onlineshop haben, gerade jetzt im Konkurrenzkampf quasi mit diesen E-Commerce-Shops wie Temu und Wish und so weiter, müssen die auch langsam überlegen, einen Online-Shop aufzubauen oder geht es auch noch ohne?
Also grundsätzlich mal gilt, dass wir nicht versuchen sollten, den Kundinnen und Kunden vorzuschreiben, was sie wo einkaufen sollten. Ja? Also wenn du online shoppen willst und es offline abholen willst, dann sollte das möglich sein. Wenn du es offline anschauen willst und aber online bestellen willst, dann sollte das grundsätzlich auch möglich sein. Also es hat sich immer gezeigt, dass es schwierig ist, wenn ich den Menschen sage, ja, da darfst du aber nur anrufen und da darfst du nur das E-Mail schreiben und da musst du unbedingt physisch im Laden vorbeikommen. Das wird heutzutage natürlich nicht mehr wahnsinnig geschätzt, weil ich halt auch sehe, dass es anders geht, dass es halt Anbieter gibt, die das anders machen. Und wenn du die ganze Customer Journey anschaust, ja, dann siehst du vielfach Menschen, die halt über die Kanäle halt switchen und eben mal da online unterwegs sind, da sind sie auf dem Handy unterwegs, dann gehen sie mal in den stationären Laden, in den Showroom und dem müssen wir heutzutage natürlich Rechnung tragen. Ja. Das siehst du ja auch zum Teil bei so Pop-Up-Stores oder so Pop-Up-Store-Konzepten, dass man durchaus wieder versucht, Produkte, Läden in die Fußgängerzonen zu bringen, den Kundinnen und Kunden näher zu bringen, die Sichtbarkeit zu erhöhen. Und es gibt ja durchaus auch Geschäfte wie Zalando, die in bestimmten Städten Offline-Shops, also ganz klassische Läden unterhalten, sei es jetzt für Retourenware oder eben auch, um erlebbar zu sein und eben nicht nur online präsent zu sein. Also der Mix ist wichtig, den Kundinnen und Kunden die Auswahl zu geben, eigentlich das dann dort zu der Zeit zu erledigen, wo wir einfach Lust dazu haben.
Mhm. Ich habe jetzt das Gefühl, wenn ich dir so zulasse, dass das wie zwei Arten von Persönlichkeiten sind. Die einen, die irgendwie wie beispielsweise bei Zalando im Hintergrund sind und den ganzen E-Commerce-Shops betreiben und auf diese Art irgendwie eine Kundenbindung haben. Oder die Leute, die eben so den Live-Kontakt lieben mit den Kundinnen und Kunden, die direkt an die Garderobe stehen und helfen bei der Kleiderwahl. Würdest du sagen, muss man für das extra eine Person anstellen in einem Unternehmen? Oder kann man das sich auch selber beibringen und irgendwie lernen und so ein Learning by Doing?
Also grundsätzlich mal, wenn du es von der Kundenperspektive aus betrachtest, dann funktionieren wir ja zum Teil unterschiedlich. Vielleicht willst du abends um 10 auf dem Sofa sitzen und halt am Handy irgendwelche Dinge shoppen und eben am Samstag willst du trotzdem in die Innenstadt gehen und willst das Einkaufserlebnis. Also das heißt, ich muss eigentlich den unterschiedlichen Bedürfnissen Rechnung tragen. Und wenn es darum geht, mehr darüber zu erfahren, ja, das kann man natürlich lernen. Also es gibt natürlich Studiengänge im Bereich Psychologie, Kundenverhalten, Customer Behavior, Customer Experience Management, Customer Relationship Management, wo ich solche Dinge lernen kann, eben mehr erfahren kann, warum kaufen Menschen, wie entscheiden Menschen, wie kann ich menschliche Entscheidungen auch beeinflussen, steuern, versuchen zu beeinflussen. Und wenn man sich damit besser auskennt, dann ja, hat man vielleicht eine größere Chance, auch als Anbieter erfolgreich unterwegs zu sein. Ja.
Danke vielmals, Michael, für die Expertise und den Einblick, den du uns da gegeben hast. An unsere Hörerinnen und Hörer, auch euch ein grosses Dankeschön fürs Zuhören. Wenn du dich weiterhin mit den Themen Customer Behavior, Customer Excellence oder all die Themenbereiche, die Michael vorher angesprochen hat, möchtest befassen oder dich das Thema interessiert, dann haben wir an der HWZ ein breites Studienangebot. Du findest alle Infos auf www.fh-hwz.ch.